Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz.
Herzlich willkommen zu einer runden Folge des Open Web Podcast. Folge 30 haben wir heute.
Und Jubiläum!
Ja, sagen wir euch immer das Datum dabei, damit man merkt, wie lange das so dauert, bis das online ist. Wir sagen mal, es ist Montag, der 31. Mai. Und ja, BP hat ganz viel gerade unter Wasser gesägt. Das war ganz interessant. Aber darum geht's heute gar nicht.
Ja. Aber wir tun das Flickr-Bild nachher trotzdem verlinken, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe das auch schön kartografiert, was ist und so, wo Öl rauskommt, wo nicht und was gemacht wird. Ja, aber heute geht es um OAuth. Also uns beide kennt er ja, nehme ich mal an. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel drum rumreden. Ja, es geht um OAuth 2.0. Wenn ihr nicht wisst, wer wir sind, guckt mal in Folge 1 rein. Unter openwebpodcast.de übrigens. Ja, es geht also, wie gesagt, um OAuth 2.0. Es ist noch nicht ganz fertig. Der Herr Aaron Hammerler-Huff, der Editor ist bei der ITF dieses Standards, sagt, dass es so Ende des Jahres dann sein wird. Aber trotzdem ist es ja schon in Benutzung. Also Facebook und Twitter nutzen es zum Beispiel schon. Facebook ein bisschen öffentlicher, glaube ich. Also sagen zumindest, dass es OAuth 2.0 ist. Bei Twitter, glaube ich, mehr so behind the scenes. Wenn man deren Libraries benutzt, benutzen die das schon. Ja, da ist natürlich die Frage, warum eigentlich OAuth 2.0? Und da übergebe ich mal den Herrn Pfefferle, warum wir denn jetzt eine neue Version brauchen von OAuth. War OAuth 1.0 nicht gut genug? Dir?
Also kurz zusammengefasst, man hat innerhalb von 5 Minuten... Also wenn man es natürlich quick and dirty macht, aber innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf die Facebook-API, verglichen mit, wie es vorher war, gigantisch.
Ja, aber da ist ja jetzt keiner mehr, weil heute ist ja auch Quit Facebook Day.
Ach so, stimmt.
Ja, deswegen nutzt das
Happy
gar nichts.
Happy Quit Facebook Day.
Also es wäre schön gewesen, wenn das... Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, warum ich da jetzt runter soll, aber...
Also ausführlicher ist... OAuth 2.0 natürlich eine Revolution, weil eben alle die Mankos berücksichtigt wurden, die OAuth 1.0 hatte. Wie zum Beispiel, es war nur sehr schwierig auf mobilen Endgeräten oder mit JavaScript möglich.
Man sollte dazu sagen vielleicht, dass das am Anfang wohl auch verschiedene Flows waren, wie das da so funktionieren soll, also verschiedene Varianten, die man nachher versucht hat, in einen Prozess sozusagen reinzupacken. Um das, ja, ich nehme an, um irgendwie die Spezifikation kleiner zu halten. Aber es hat sich anscheinend nicht so ganz bewährt.
Ja. Und das größte Manko an OAuth 1.0 war eben diese ganze Signiererei, weil das halt nicht ganz trivial war. Und
weil es natürlich relativ ist, weil Signieren macht es natürlich auch sicherer. Das ist halt natürlich schon das Problem. Also man kann ja nicht einfach so irgendwie die Daten austauschen, dann... braucht man auch kein OAuth im Endeffekt.
Ja, man muss dazu sagen, dass in OAuth 2.0 die nicht signierte Variante über HTTPS funktioniert, was dann halt auch wieder die gewisse Sicherheit gibt. Mhm. Und, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, habe es vergessen.
Ja, ein Problem war noch mit der Architektur, glaube ich. Das genau. War zumindest bei größeren Anbietern der Fall, wie zum Beispiel Yahoo, die verschiedene Services ja unter einem Hut haben. Und da war das Problem irgendwie, dass deren Autorisierungspunkt nicht unbedingt gleich diesem Server ist, wo die Daten liegen. Also sie haben ja Flickr, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, mal Flickr und Delicious. Ich weiß gar nicht, ob Delicious irgendwie OAuth hat oder Flickr inzwischen. Aber auf jeden Fall haben die halt mehrere Services, die unter einem Hut laufen. Und die haben dieselben Benutzer, die haben das ja alle irgendwie irgendwann mal zusammengefasst und vereinheitlicht, diese ganze Benutzerführung. Und da macht es irgendwie Sinn, dass man einen separaten Autorisierungsserver hat, der im Prinzip die Autorisierung übernimmt, also dann im Endeffekt Access-Tokens rausgibt, sodass man diese Services benutzen kann. Und anstatt das halt bei jedem Service sozusagen neu zu programmieren, dass die auf diesen zentralen Service zugreifen müssen. Und das war, also wie ich das auch in Erinnerung habe von Tom Allen von Yahoo, der auf der Liste da ist, war so eins der Probleme, wie man das regeln kann.
Also vom genauen Ablauf her ist, ich möchte eben irgendeiner Seite Zugriff auf meine Flickr-Bilder geben, aber die ganze Autorisierung wird eben nicht von Flickr gemanagt, sondern von Yahoo.
Genau, was sich geändert hat, ist, dass es jetzt im Prinzip zwei URLs gibt, also zwei verschiedene Endpunkte, auf verschiedenen, können auch verschiedene Domains sein, die irgendwie das Access-Token rausgeben, und die andere ist halt, wo diese Ressource, die man dann benutzen will, liegt. Aber das, glaube ich, kommen wir gleich noch im Detail drauf, wie das funktioniert. Mhm.
Und was halt auch sehr fehleranfällig war an 1.0, weswegen es dann eben diese Zwischenspezifikation 1.0a gab, ist eben diese, dass zuerst immer das Request-Token noch geholt wurde und dass man da eben etwas Schindluder hat treiben können.
Ja, das war ein Bug in der Spezifikation. Das habe ich, glaube ich, bis heute nicht ganz begriffen, was da genau das Problem war. Aber
ich habe bisher sowieso, also bis heute nicht begriffen, wieso man überhaupt dieses Request-Token gebraucht hat, weil jetzt funktioniert es ja auch ohne.
Manchmal halt. Also je nachdem, welchen Flow man nimmt. Also vielleicht, aber vielleicht kommen wir erstmal.
Gehen wir mal die Flows durch. Genau.
Vielleicht gehen wir erstmal auf die Geschichte ein. Weil das so ein paar Probleme hatte, haben sich dann ein paar Leute Gedanken gemacht. Unter anderem war, glaube ich, auch Descartes dabei, der damals bei Microsoft war, jetzt glaube ich nicht mehr. Und der auch früher bei OpenID im Board saß und so weiter. Oder glaube ich jetzt noch, oder? Weiß gar nicht mehr.
Ich glaube immer noch, ja.
Ja. Ja, und zwar haben die dann OAuth Wrap entwickelt. Das hieß erst irgendwie anders, gar nicht mit OAuth. Ich weiß noch gar nicht mehr, wofür Wrap jetzt genau steht, also WRAP. Und da haben sie halt, das war gar nicht OAuth, sondern das waren so eigene Ideen, mehr oder weniger. Und da gab es halt schon ein paar dieser Ansätze, dass man eben zum Beispiel eben so einen Autorisierungsserver separat hat. Das heißt da.
Web Resource Authentication, Authorization Protocol.
Ah ja, ja, danke. Ja, und das halt die, wie gesagt, auch die Grundidee eben, dass man so einen separaten Autorisierungsserver hat, der das handelt, und hinzu kommt, dass man eben nicht nur einen Prozess hat, wie man so einen Access-Token bekommt, sondern mehrere. Und vielleicht gehen wir da noch kurz darauf ein, wie das überhaupt so generell läuft bei OAuth. Und das ist ja im Prinzip so, dass man im ersten Schritt sich einen Access-Token besorgt, eben normalerweise, indem man den User irgendwie zu einem Service hin directed, der sagt, okay, dieser andere Service darf Zugriff haben. Und dann kriege ich im Endeffekt so ein Access-Token zurück als anfragender Service und kann dann damit auf diese sogenannte Protected Resource zugreifen, wenn ich das mitschicke.
Und bei OAuth also im Übertragenen gesprochen so eine Art API-Key, den man genau eben dynamisch
so
bekommt.
Genau, so auf den User sozusagen zugeschnittenen API-Key, den man auch nachher wieder im Prinzip, ja, Bionade, ne? jetzt spannen sie uns. Den man also im Prinzip nachher auch wieder wegwerfen kann oder den man halt ungültig machen kann und das mal sein Username und Passwort eben übertragen muss. Das war ja die Hauptidee dahinter. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen aufgeteilt worden, dass es jetzt einen Service gibt, der eben das regelt, und der andere Service dann, der ist, der die eigentliche Ressource hat, also wie zum Beispiel bei Flickr ein Bild oder sowas oder mein Twitter-Account oder so. Ja, und OAuth Wrap hat ein bisschen Diskussion auch verursacht, und dann ist daraus dann im Prinzip OAuth 2.0 entstanden. Es wurde jetzt nicht 1:1 übernommen, aber es sind halt viele Ideen da schon eingeflossen. Und deswegen sollten wir vielleicht nochmal darauf eingehen, was jetzt so unterschiedlich ist zwischen OAuth 2.0 und OAuth 1.0, nochmal so als Übersicht. Magst du vielleicht? Oder bis jetzt? Ist jetzt was zu Kopf gestiegen.
Also nein. Also das Erste ist auf alle Fälle, dass es eben nicht mehr abwärtskompatibel ist. Also nicht mal mehr die GET-Parameter heißen gleich. Also es ist komplett neu gebaut worden.
Da gab es ja damals auch schon ein paar Diskussionen, glaube ich, zu, als das zu IETF wechselte und man das alles umbenennt. Das halt jetzt passiert.
Aber also prinzipiell auch nicht doof, dann kommt man nicht in Schwulitäten, dass irgendjemand denkt, es wäre doch noch 1.0.
Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass sie nicht versucht haben, jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie jetzt doch noch einen Flow zu haben, der irgendwie das rückwärtskompatibel wieder macht, weil sich natürlich auch beim Aufruf der Ressource dann was geändert hat. Ne?
Ja.
Also das, glaube ich, war Ganz gute Entscheidung.
Dann der noch ein eben ziemlich wichtiger Punkt ist, dass es nicht mehr signiert werden muss. Also man kann das Ganze auch eben per HTTPS anfragen und der HTTPS-Flow ist wirklich sehr minimal und einfach. Es gibt jetzt, wie der Christian vorhin erwähnt hat, mehrere Flows. Also es gibt den klassischen, den man übers Web kennt und noch diverse andere.
Genau, da gehen wir gleich noch drauf ein.
Genau. Zu dem Refresh-Token müsstest du was sagen, aber das wird wahrscheinlich sein, dass eben ein Access-Token auch zeitlich limitiert
genau,
sein
das
kann.
Galt halt in refreshen kann. Genau, in OAuth 1.0 gilt das im Prinzip, wenn man es bekommt, bis man es entweder selbst invalidiert, also zu dem Service hingeht und die das löscht, das dann wieder löscht. Also bei Twitter kennt man das ja zum Beispiel, wenn man zu seinen Connections, glaube ich, heißt es da oder so, ich weiß gar nicht, was auf Deutsch heißt, Verbindungen oder?
Unheimlich.
Auf jeden Fall, da ist dann die Liste all dieser, all der Applikationen und da kann man halt diese Zugriffe ja auch wieder löschen und dann haben diese Applikationen keinen Zugriff mehr. Und das gilt im Prinzip ewig. Und dann gab es aber, glaube ich, auch wieder von Yahoo so den Wunsch, dass die nicht so lange gültig sind. Dass halt, wenn zum Beispiel auch ein Service irgendwie gehackt wird, als Beispiel, dann nicht diese Tokens auf allen anderen auch noch gelten irgendwie. Ich glaube, das war so eins der Beispiele. Mhm. Ja, und deswegen gibt es jetzt auch einen Refresh-Token. Das heißt, so ein Access-Token hat halt nur eine begrenzte Laufzeit, optional zumindest. Und wenn es halt ausgelaufen ist, dann kann man sich mithilfe des Refresh-Tokens dann ein neues Access-Token holen. Ja, und dann läuft es so wie bisher. Ja, der nächste Punkt war noch hier der Aufruf von Protected Resources immer gleich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da jetzt meinte. Also ich glaube, was ich meinte, war eben, dass der Flow, es gibt halt mehrere Flows, aber nachher der Aufruf, wie dieses Access-Token benutzt wird, der ist halt nachher bei all denen gleich. Also wo das sich nur unterscheidet, ist halt, wie ich das Access-Token besorge.
Wie man drankommt, egal, aber wie ich dann eben an mein Flickr-Bild komme, immer gleich.
Genau. Ja, und die erweiterte Architektur haben wir schon genannt, dass es halt jetzt eben nicht nur einen Resource-Server gibt, wo die Resource liegt und der auch die Autorisierung macht, sondern eben noch so einen Authorization-Server zusätzlich. Der wahrscheinlich normalerweise dann auch gleich demselben Server ist, aber man kann es halt trennen. Ja, dann können wir vielleicht kurz die Terminologie durchgehen. Ein bisschen haben wir das ja schon gemacht, wie das da alles heißt in dem OAuth, in der OAuth-Spezifikation, also 2.0. Ja, Resource Server, hat man glaube ich schon gesagt, ne, ist wäre im Prinzip Flickr, wo das Bild liegt. Protected Resource wäre in diesem Fall dann Bild bei Flickr. Der Client ist dann, das, wie hieß das vorher nochmal? Das hieß, weiß das noch?
Die Webseite, die, eben das, den Zugriff auf das Bild will.
Ja, ja, aber wie hieß das denn vorher noch? Nicht Client, ich glaube, das war nachher gewünscht, aber ich Consumer hieß es, oder?
Ja, es hieß immer Consumer und Provider, genau. Ja.
Consumer und genau. Service Provider, glaube ich, ne? Ja. Genau, jetzt heißen die halt Client und Server mehr, wie es halt in HTTP eigentlich auch der Fall ist. Dann gibt es noch den Resource Owner, das ist eben der Mensch, dem das Bild nachher gehört. Der kann dann auch diese Freigabe machen, in dem Fall, wenn ich dahin geleitet werde. Dann, wie schon gesagt, den Authorization Server, der gibt das Access Token aus.
In dem Fall dann eben Yahoo.
Genau. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, wie das bei Yahoo läuft, ob das dann wirklich ein Access-Token für alles ist oder wie das hintenrum läuft, aber egal. Ja, und dann gibt es noch ein Access-Token, wie ja schon erwähnt. Und speziell gibt es jetzt noch ein Bearer-Token. Und ein Bearer-Token ist im Prinzip ein Token ohne ein Secret. Also wenn man sich an OAuth 1.0 erinnert, da heißt Token ja immer, ich habe sozusagen einen öffentlichen Teil und einen geheimen Teil. Und wenn ich jetzt einen Zugriff machen will auf so eine Ressource, dann muss ich die beiden nutzen und im Prinzip daraus diese Signatur generieren. Und das war, wie ja schon gesagt, immer relativ kompliziert und das muss ich jetzt eben nicht mehr tun. Und in dem Fall braucht man deswegen auch kein teilweise, zumindest wenn man nicht will, braucht man auch kein Secret mehr. Das heißt, es gibt nur diesen öffentlichen Teil und der bleibt dann mehr oder weniger geheim, dadurch, dass man eben SSL benutzt.
Also das hat man eingeführt, damit man auch eine Auto-Discovery machen kann, ohne dass der Dienst vorher bekannt ist, oder?
Nee, nicht unbedingt, weil eine Client-ID muss ich trotzdem noch mitschicken. Da haben wir zum Beispiel das Problem bei Yuma, weil da sind eben die Clients teilweise nicht bekannt.
Okay, also es ist nicht so, dass das der Ersatz zu dem, wie hieß es denn bei OAuth 1.0?
Achso, du meinst dieses temporäre Token da, dieses...
Nee, dass du anfängst mit Service Identifier und Service Secret. Wie hieß es denn? Consumer
Secret
Token und Consumer Secret?
Genau, das waren ja die beiden Teile. Ja, also das Consumer Token ist jetzt die Client-ID. Also okay. Sprich im Prinzip, wenn ich jetzt eine Applikation für Twitter oder Facebook schreibe, hole ich mir diese App-ID ab von denen. Das heißt, ich registriere mich und kriege dann so eine ID und das ist normalerweise irgendwie diese Client-ID, die man hat. Okay. Wenn man jetzt halt eben, die generieren halt auch noch ein Secret dazu, was ich halt benutzen kann oder auch nicht.
Okay.
Aber da muss ich also über SSL gehen. Und die Idee dahinter ist teilweise auch, weil ein Problem war, eben über JavaScript das zu machen. Und bei JavaScript habe ich natürlich überhaupt keine Geheimhaltung sozusagen. Also Secret ist ja gar nicht Secret, weil muss ja im JavaScript-Code irgendwo drin stehen.
Ja.
Das heißt, da macht es auch gar nicht Sinn. Deswegen kann man es da vereinfachen in diesem Fall. Man macht es dann halt über SSL und bei Facebook ist es ja auch so. Man kann sich ja diese Facebook-SDK runterladen. Und da trägt man dann ja im Prinzip seine Client-ID ein. Beziehungsweise die ist, ja doch, die trägt man da ein. Ne? Und bei Twitter, wenn man dieses Anywhere benutzt, genauso. Und dann schicke ich eben nur diese öffentliche ID weiter. Und das halt dann über SSL, so dass halt keiner irgendwie zumindest auf dem Weg mitlesen kann. Derjenige, der auf die Seite gucken kann, kann natürlich mitlesen. Ich frage mich halt auch immer noch, ob das alles so ganz sicher ist. Ich wollte das immer noch mal durchschauen oder vielleicht mal ausprobieren, inwieweit die dann diese App-IDs, die man da bekommt, dann irgendwie auch missbraucht werden können. Also ich wollte es jetzt nicht missbrauchen, aber zumindest inwieweit die halt auf anderen Domains halt auch funktionieren. Also ja. Die Idee ist dann wohl schon noch, dass man diese Callback-URL irgendwie noch irgendwie testet, ob die nachher übereinstimmt.
Genau, man schickt ja dieses, also beim zumindest beim Webserver-Flow zweimal eine Callback-URL mit, die bei beidem Mal gleich sein muss.
Genau, beim Webserver-Flow ist es allerdings vielleicht gar nicht so das Problem, aber bei dem JavaScript-Flow, da frage ich mich halt, weil das ist immer, wie gesagt, da hat man halt auch keine Sicherheit, da hat man kein Secret. Und wenn ich jetzt auf eine Seite gehe und dieses Ding kopiere und das auf meiner Seite benutze, laufe ich dann unter der Seite oder
ach so, nicht? So meinst du? Okay.
Also irgendwie, wie gesagt, da gibt es auch, glaube ich, auch noch Diskussionen auf der Liste oder zumindest gab es letztens auch noch so ein Meeting, wo solche
Aber Sachen das ist, glaube ich, generell so ein Facebook-Dingens, weil Facebook ja auch für den, wie heißt es, fürs Open Graph-Protokoll die App-ID optional oder nicht optional, sondern fast verlangt.
Achso, wenn du das administrieren willst, ne?
Genau, aber da kannst du ja eigentlich auch jede x-beliebige hinzufügen.
Ja, wie gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich meine, muss man nochmal ausprobieren. Was natürlich auch das Problem dabei ist, müsste man natürlich auch dann irgendwie rausfinden.
Also ich habe mir auch schon Gedanken gemacht bei dem Webflow, weil eben ein kompletter Schritt fehlt, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ob durch den Schritt irgendwie sich was ändert, aber ich bin bisher auf noch nichts gekommen. Aber wir gehen Webflow ja nachher nochmal kurz durch.
Genau. Ja, vielleicht gehen wir die einfach durch. Also so ein bisschen unterscheiden sich, glaube ich, in zwei Gruppen diese Flows. Einmal ist halt der Benutzer irgendwie involviert. Die nennen sich, glaube ich, auch User Delegation Flow, wobei ich jetzt nicht mehr sicher bin, ob das noch in der Spezifikation als Name vorkommt. Aber ist ja auch egal. Und die anderen sind mehr so die Client, wie heißt nochmal, habe ich jetzt vergessen, wie, also die halt so klein zu klein im Prinzip laufen. Aber gehen wir von oben durch. Also wir haben 6 Flows und der eine ist der User Agent Flow und der basiert eben auf JavaScript. Hast du den schon benutzt oder?
Nee, also ich habe bisher nur den Webserver Flow, den ganz klassischen.
Gut, also ich hatte mir zumindest mal angeschaut. Also der ist eigentlich der einfachste von den User-Delegation Flow. Also User-Delegation Flow heißt dann im Prinzip, dass der User noch irgendwo hin redirected wird. Das heißt, der User ist auf beiden Seiten irgendwie präsent, also auf der Anfrageseite als auch auf der Anbieterseite. Und das ist derselbe User und wie gesagt, ich habe ein Foto irgendwo und ich will jetzt irgendwem, also irgendeinem anderen Service Zugriff auf mein Foto geben. Oder Twitter ist natürlich auch immer das beste Beispiel, wenn man da so eine App installiert. Und dann werde ich eben zu dieser App hin, zu Twitter hin redirected, muss dann da sagen, ja, die App darf, und dann komme ich zurück. Und bei dem User Agent Flow ist es relativ einfach. Da ist nämlich nur ein Hin und Her da. Das heißt, ich sage, ich möchte das verbinden auf dem Client. Dann schickt der Client mich zu dem Server mit der Client-ID. Also muss ich schon vorher registriert haben. Mhm. Die steht dann in, glaube ich, in Get-Parametern oder so drin. Und dann, der schickt mich halt hin über einen Redirect. Und dann bin ich halt bei Twitter oder so und sage dann, ja, ist okay. Und Twitter weiß dann natürlich anhand der App-ID oder Client-ID, heißt es ja, wer ich bin, also oder wer der Anfrage ist. Ich logge mich da ein, dann weiß Twitter, wer ich bin. Und ich sage dann, ja, die Applikation darf das. Und dann redirectet Twitter mich zurück zu dieser Applikation, also zu einer Seite, wo dieses JavaScript dann im Prinzip wieder läuft. Und ich muss auch vorher noch konfigurieren bei Twitter als App-Entwickler im Prinzip, was diese URL, diese Callback-URL ist. Und da ist, glaube ich, auch die Sicherheit so ein bisschen, weil da wird dann abgeglichen, ob die Callback-URL, die ich geschickt habe im Request, also in dem Redirect, gleich der ist, die in der Datenbank steht.
Gibt es da auch, kann man da auch mit Pseudo-URLs arbeiten? Wie, also das wäre ja ein Riesenanwendungsfall für zum Beispiel auch irgendwelche Browser-Plugins.
Ich glaube, Browser-Plugins weiß ich gar nicht. Also es gibt ja da noch Echophon für Firefox, da weiß ich aber gar nicht, wie die arbeiten. Also sie arbeiten, glaube ich, auch über OAuth. Aber ich kann mich erinnern, dass zumindest dieses Chromed Bird für Chrome, das hatte immer diesen Device-Flow von OAuth 1.0 noch, also diese Variante okay. dann mit, der, mit diesem Code. Und das hat den Code dann aber irgendwie selbst per JavaScript wieder irgendwie ausgelesen oder so.
Okay.
Also da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
Okay.
Müsste man mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, was halt passiert, wenn ich dann da Ja gesagt habe bei Twitter, dann werde ich eben zurückredirected zu dieser Callback-URL, also wieder zur Original-Applikation. Und da steht dann direkt in, ich glaube, im Fragment Identifier, also hinter dem Hash-Zeichen da, da steht dann die, das Access-Token drin. Also im Prinzip relativ einfach, zwei Redirects. Ich gehe einmal hin zu Twitter, komme zurück von Twitter und habe dann mein Access-Token sozusagen bei mir. Und JavaScript kann das dann auslesen, diese URL, und kann das dann speichern und danach halt irgendwie auf die API von Twitter in meinem Namen zugreifen. So sollte das laufen. Mhm. So, dann kommen wir zum Web-Server-Flow. Der ist ein bisschen komplizierter. Und den hast du schon implementiert. Und ja, ich übrigens auch. Aber erzähl du mal.
Der ist komplizierter? Habe ich da einen anderen?
Ja, der ist nicht komplizierter als der User-Agent-Flow, weil er einen Schritt mehr hat. Aber er ist einfacher, ja.
Du hast also ich weiß auch nur, dass du eben auf die Authorization-Seite weitergeleitet wirst. Und dort einfach nur autorisierst und dann kommst du zurück.
Aber nicht mit dem Access.
Genau, ja, okay, genau. Und dann kannst du eben, also nochmal detailliert, jetzt wo ich weiß, dass ich den richtigen meine. Also der erste Redirect ist wie beim User Agent Flow genauso. Also ich werde auf die Seite redirected, auf der ich eben was freigeben will. Also zum Beispiel von meinem eigenen Blog auf Flickr. Bei Flickr sage ich dann, okay, mein Blog hat Zugriff auf das Bild, komme dann wieder zurück auf meinen Blog und bekomme so einen Code, nennt sich es, glaube ich.
Genau, das ist das temporäre Token, was es damals gab.
Genau.
So, was bei OAuth 1.0 halt gab im Prinzip, aber ohne Secret wieder.
Genau, und über dieses Code-Token kann ich dann eben mein Access-Token anfragen. Also es ist dann eine Anfrage mehr, die ich stellen muss. Über das Access-Token dann, wie beim User-Agent-Flow auch, komme ich dann auf mein Bild drauf.
Ja, und da ist jetzt das Problem, glaube ich, also die Diskussion auf der Liste ist so gerade so ein bisschen, wie denn die API aus oder das Format aussehen soll, was zurückkommt, wenn man diesen Code umtauscht in Access-Token. Also ich glaube, im Moment ist irgendwie nur JSON definiert, meine ich, oder war das, ist das JSON? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder URL-Parameter. Auf jeden Fall, es sieht aus wie JSON. Und zwar ist es halt so, dass ich einfach den Code da hinschicke und kriege dann im Prinzip ein JSON-Objekt zurück, wo halt drin steht das Access-Token, wann das expired. und das Refresh-Token. Die beiden letzten Sachen sind dann optional.
Ah, weil ich habe bisher nur mit den GET-Parametern gearbeitet. Gut zu wissen, dass es auch JSON gibt.
Echt? Ich dachte, der macht das.
Ne, bei Facebook liegt das
Format
problemlos
so, mit stimmt. GET-Parametern. Stimmt. Ja, stimmt. Also beim Format irgendwie, da steht noch, dass man sich aussuchen kann, ob es JSON, XML oder Form ist. Und da gibt es halt große Diskussionen, ob man das denn wirklich so machen sollte mit dreien, warum nicht einer reicht und warum denn Form und warum XML, warum nicht nur JSON und so weiter. Und also das war eine sehr große philosophische Diskussion.
Halt auch nicht ganz, also die Diskussion ist nicht ganz doof, weil ich frage mich halt jetzt auch wieder bei diversen anderen Spezifikationen wie XRD oder Well-Known Host, worüber wir ja schon mal drüber gesprochen haben, da gibt es auch diverse Alternativen wieder, anstatt eben zu sagen, wir definieren jetzt nur diese well-known URI. Nein, dann gibt es wieder ein Fallback über Link-Header und was
weiß ich. Ja, jetzt ja nicht mehr unbedingt so. Also ja, das hat der Aaron ja gesagt, dass er das im Prinzip Host-Meta läuft dann nur über well-known URIs.
Aber dann auch erst in der letzten Spezifikation. Oder
ich bin
zumindest,
mir noch nicht sicher, ob das in der Spezifikation drin war. Er hat es auf irgendeinem 3-4 Mailinglisten irgendwie mal kundgetan, dass er das irgendwie jetzt so ändern will.
Host-Meta ja, aber dann dieses LAT, dieses Link-Resource, ja. Genau, das funktioniert wieder auf diverse Varianten. Also das ist nämlich wieder der Gag. Du kriegst zwar Host-Meta nur über einen Weg, aber wenn du an dieses LAT-Dingens möchtest, musst du erst im Host-Meta gucken, dann im HTTP-Header und dann im HTML-Header, was auch schon wieder völliger Blödsinn ist. Aber gut.
Ja,
wo waren wir?
Wir waren beim nächsten Flow, glaube ich, und das ist der Device Flow, genau. Da weiß ich eigentlich auch am wenigsten drüber. Ich habe jetzt gerade nochmal reingeschaut, während du dich hier so aufregtest. Und zwar ist da ja das Problem, also ich habe irgendwie was in Handy oder sowas. Handy heißt das so gar nicht mehr, heute heißt das Smartphone. Ne? Also ein mobiles Endgerät habe ich in meiner Hand. Und will dann zum Beispiel auf Twitter oder so zugreifen und dann läuft es eben so, dass dieser Client, also das Programm auf dem Handy, dann zunächst beim Authorization Server einen Code anfragt, einen Verification Code und einen End-User Code sehe ich hier gerade. Und dann muss man der Client fragt dann den User, dass er dem bitte nee, wie ist es dann? Auf jeden Fall muss ich im Endeffekt eintippen, ne? Er muss auf jeden Fall eintippen. Auf jeden Fall wirst du dann halt eben noch zu dieser URL geleitet von diesem Service und dann müssen halt diese Codes nachher übereinstimmen. Also da kriegst du den Code und dann musst du den beim Client im Prinzip eintippen.
Okay, einigen wir uns drauf, das haben wir noch nicht so ganz verinnerlicht. Genau. Gucken wir nochmal.
Ich könnte es jetzt auch vorlesen, was hier steht. Nee, aber auf jeden Fall, der Client bekommt, also fragt nach beim Authorization Server über einen HTTP-Request so gibt wieder seine Client-Identifier an, also die Client-ID, die man bekommen hat. Dann gibt der Authorization Server einen Verification-Code zurück und einen End-User-Code und noch eine End-User-Verification-URL. Und dann schickt der Client den End-User über halt den User Agent, den er hat, also Webbrowser auf Deutsch, zu dieser End-User-Verification URL oder gibt einfach die URL aus, wo der hingehen soll. Mhm. Und der Client gibt eigentlich auch noch an diesen End-User-Code, den er da bitte eingeben muss auf dieser Seite.
Das heißt, der Vorteil gegenüber dem klassischen ist, dass ich nicht mehr Benutzername und Passwort eingeben muss, sondern eben nur noch diesen Code.
Nee, das muss ich, ja, auf der Applikationsseite, also auf der Client-Seite, das ist ja die App, die auf Twitter zum Beispiel zugreifen will. Dann komme ich natürlich zu Twitter und da muss ich mich natürlich einloggen.
Aber was ist dann der wirkliche Vorteil bei dem Ganzen?
Sag mal, der Nachteil bei so einer Applikation ist halt, dass ich nicht so Redirects machen kann.
Ja, aber das wird ja aber trotzdem gemacht.
Ja, aber ich kann nicht hintenrum, ich kann halt kein Redirect zurückmachen. Das ist das Problem. Also ich komme nicht zurück sozusagen.
Ah, das ist dann also mehr oder weniger so, dass ich stetige irgendwas. Hört man gerade meine Kuh-Uhr
ja,
im
Hintergrund? Ja, hört man sehr gut.
Sehr gut. Schöne Kuh-Uhr. ich bekomme irgendeinen irgendein Token, was ich dann später bestätige, und über das Token hat das Device dann eben Zugriff.
Und genau, also ich komme dann als
redirected genau, werden.
Als End-User komme ich halt dann, also werde ich gesagt, gehen wir zu Twitter und tippe mal hier diese Ziffern ein. Wahrscheinlich 500 Zeichen oder so.
Nehme ich an. Okay.
Ja, schön.
So, und the user authorization server validates the end user code provided by the end user. Also sprich, der kann natürlich nachgucken, ob der stimmt. Jetzt ist halt der Client dabei, irgendwie auch so ein Polling zu machen vom authorization server, während der das macht. Und wenn das irgendwie funktioniert hat.
Irgendwann
sagt er ja. und der Client packt außerdem noch seinen Verification-Code, den er im ersten Schritt bekommen hat, und diesen Client-Identifier wieder da rein. Und wenn der halt dann irgendwann mal gesagt hat, ja, jetzt können wir mal sagen, hat Zugriff, dann wird das Ganze eben wieder verifiziert und der kriegt im Prinzip von dem Authorization-Server dann das Access-Token.
Dann also ist
ein bisschen
aufwendiger. Dann würde ich fast sagen, ist der nächste Flow fast geschickter für Devices.
Kommt drauf an, ja, vielleicht. Aber
der ist
so
natürlich generell nicht so
nicht
sicher.
So toll,
wir,
ne?
Der nächste ist nämlich Username and Password Flow.
Genau, und dahinter ist die Idee im Prinzip, dass es früher bei Twitter war es sehr einfach, direkt mal mit der API rumzuspielen, weil man nur Username und Passwort irgendwie immer mitschicken musste. Das ist ja, ne? Und da gibt es ja Basic Auth und so, das ist ja relativ weit verbreitet, ne? Und dann kam OAuth und dann wurde alles sehr kompliziert für die Entwickler, die mal eben was rumspielen wollten. Und jetzt soll es wieder einfach werden. Und dafür ist der Username und Password Flow da. Und, wie geht der?
Hier so ein Test. Man schickt Benutzername und Passwort an eine API-Stelle und bekommt einen Access-Token zurück. Und das ist mehr oder weniger das, was Twitter unter X-Out laufen hat. Schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob es genau deckungsgleich ist. Aber
ist jetzt ein anderes X-Auth als das
genau.
X-Auth aus der letzten
genau.
Folge.
Das wird auch auf der X-Auth-Mailingliste zu sehr viel Verwirrung.
Ah ja, jetzt wird es auch mir klar, warum da steht, für X-Auth muss man sich noch melden. Und ich denke, was sie da jetzt genau meinen. Aber ja, schön, gut zu wissen.
Genau.
Also das ist im Prinzip, kann man sagen, auch wie Basic Auth, nur wird halt nicht bei jedem Request die Username und Passwort mitgeschickt, sondern eben nur einmal. Das kann man natürlich auch über SSL dann machen, geschickterweise, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch muss. Ich finde es jetzt auch gerade nicht, ob das hier drin sein
sollte man auf alle Fälle. Aber das Problem dabei ist halt, man muss dem Anfragenden auch schon wieder vertrauen. Weil klar, man muss die anfragende Seite muss Benutzername und Passwort nicht speichern. Aber wenn wir dann einen Bösen haben, dann kann er das auch speichern.
Genau, also hier steht ja, glaube ich, auch drin irgendwie, dass das nur genutzt werden soll, wenn die sich wirklich eben sehr vertrauen. Alle und alle so glücklich sind und so, weißt du.
Bei sowas wie Flickr und Yahoo wäre das zum Beispiel sehr gut denkbar. Also wenn ich auf meiner Yahoo-Profilseite meine Flickr-Bilder anzeigen lassen will und die intern eben nicht über den gleichen Dienst gehen oder nicht über die gleiche Datenbank und nicht über den gleichen User, dann wäre sowas ja denkbar, weil es ja eigentlich die gleiche Firma ist.
Ja.
No?
Gut.
gut.
Okay.
Gut, Beispiel, nächste Beispiel.
Der nächste Beispiel ist der Client Credential Flow, formerly known as two-legged OAuth, legged OAuth.
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Oh, ich bin dran. So, ist eigentlich dasselbe, so mehr oder weniger, aber das ist ein Client-an-Client-Flow. Das heißt, da ist gar kein User involviert. Man sollte auch sagen, bei dem Username-Password-Flow ist es ja auch so, im Unterschied zu den anderen drei Flows vorher ist es so, dass man nicht redirected wird. Ne, man tippt ja auf der einen Seite direkt sein Username-Passwort ein und dann kriegen die direkt hintenrum sozusagen ein Access-Token. Also man wird also nicht redirected, gibt keine temporären Tokens und so weiter. Ne? Also kein Code zum Beispiel. Beim Client Credentials Flow ist es so, dass man im Prinzip nur zwischen Clients irgendwas machen will. Also nehmen wir an, ich habe irgendwie, was habe ich denn geschrieben? Irgendein Programm geschrieben, wo jetzt kein User dran ist. Ich glaube, das wurde bei Open Social immer benutzt, wenn irgendwie eine Applikation auf die andere zugreifen muss, aber nicht, sagen wir mal, im Sinne des Users, oder ne, Sinne ist falsch, im Auftrag des Users. Also wenn das nicht im Auftrag des Users macht, sondern im Prinzip nur auf eine generelle Schnittstelle zugreifen will. Also wenn ich zwei Server geschrieben habe und die sollen miteinander irgendwie kommunizieren und die sollen aber das noch irgendwie ein bisschen sicherer machen, als dass sie direkt ihre APIs aufrufen, kann ich da sozusagen Usernamen und Passwort, ich weiß gar nicht, ob das ist, die Client Credentials. Achso, nee, das ist einfach nur Client-ID und Client-Secret. Also im Prinzip ist es wirklich nur, ich habe diese Client-ID und ich habe ein Secret. Und wenn ich die richtig schicke, kriege ich einen Access-Token zurück.
Also ja, ist ja auch nicht schlimm, weil da ist, genau, da hat man ja auch die Vertrauensbasis, dass die Dinge nicht bekannt sind in der Regel. Das heißt, das kann eigentlich auch nicht gefaked werden.
Könnte ein Beispiel wäre, irgendwie ich bin eine Suchmaschine oder so und will bei Twitter irgendwelche Tweets abholen, die öffentlich sind von allen Usern oder so.
Den Public Stream.
Sozusagen. Ne, dann könnten die mir, damit ich das jetzt nicht, damit es nicht so ganz offen ist oder vielleicht muss ich da auch was für bezahlen für diesen Zugang, dann könnten die mir so Client-ID und Client-Secret geben und dann kriege ich, wenn ich das da hinschicke, kriege ich ein Access-Token zurück und mit dem kann ich dann ganz normal auf diese API dazugreifen. Und es ist relativ einfach.
Aber wieso kann man da nicht gleich einen Access-Token rausgeben?
Ja, das expired ja wieder nicht oder sowas, ne? Darum geht es ja zum Beispiel.
Achso.
Könnte man natürlich auch ein App-ID oder sowas machen.
Also
und naja. Im Übrigen sollte
wird
man sagen,
schon seine
im Übrigen sollte man sagen, sind diese Requests auch relativ einfach. Also hier bei dem zum Beispiel ist es so, dass man halt einen Post-Request macht an diese Token-URL oder URI. Die wird wieder in der Dokumentation definiert. Also die muss man halt wissen. Irgendwann wird sich ja auch Discovery irgendwie geben über Hostmeter oder sowas. Und man sagt einfach Type gleich Client Credentials und dann Ampersand, Client ID gleich bla 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 und dann Client Secret gleich bla 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 und das war's. Und zurück kommt dann so ein JSON-Dokument, wo halt Access Token, Expires In und Refresh Token drinstehen. Also einfacher. So sind die alle irgendwie aufgebaut. Also es ist relativ einfach, das zu programmieren.
Mhm.
Ja, und dann kommen wir zum letzten Flow, das ist der Assertion Flow. Und den magst du jetzt auch nicht beschreiben, nehme ich an.
Ich würde ihn gerne beschreiben. Ich habe keine Ahnung, was es für einer ist.
Also hier kommt das in der letzten Folge, was sicher viele von euch gehört haben. Am Ende hin kommt Semmel wieder zum Zuge oder was anderes Ähnliches. Also hier wird eine Assertion gesetzt. Das heißt, im Prinzip schicke ich ein Dokument zu dem Authorization Server, wo ich irgendwie sage, zum Beispiel, ich bin älter als 18 oder sowas. Dieses Dokument kann ich dann irgendwie von irgendwem bekommen haben, der signiert hat und der Authorization Server kann dann checken, hat er das signiert, stimmt die Signatur, kommt das wirklich von dieser Stelle und wenn das der Fall ist, dann gibt er mir ein Access Token zurück. So ungefähr.
Das heißt, ein Beispiel. Ich delegiere die Autorisierung einfach an was anderes. Anderen.
Es ist relativ generisch. Weil du halt jetzt nicht, also musst halt nicht beim Authorization Server irgendwie irgendeine Client-ID oder sowas, wobei ich gar nicht weiß, Client-ID, doch Client-ID ist optional hier. Client-Secret auch. Also ich könnte auch eine haben. Und aber die eigentliche Test macht natürlich trotzdem der Authorization Server, aber jetzt nicht anhand irgendeinem User oder sowas, sondern anhand irgendwelcher Attribute, die er überprüfen kann. Also das ist, denke ich mal, für die so Enterprise-Bereich eher interessant, weil die natürlich SAML und sowas eher benutzen als jetzt im Web.
Okay.
Also das wäre eine Sache. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit den ganzen Flows. Und wenn man jetzt diese ganzen Flows gemacht hat, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Man könnte zum Beispiel das Access-Token refreshen. Aber das ist eigentlich auch relativ einfach, weil man einfach das Refresh-Token schickt und wieder Client-ID und Secret und wenn es da war. Und das Refresh-Token hatte ich schon genannt, ne? Und dann kriegt man wieder ein Access-Token zurück.
Mhm.
Auf die, glaube ich, selbe Weise wie eben. Außer dieses Refresh-Token kriegt man nicht mehr zurück. Und wieder ein Expires-In. Ja, und dann Accessing a Protected Resource wäre dann so das, weswegen man das ja alles gemacht hat, wie man jetzt diese Resource dann darauf zugreift. Da übergebe ich dann mal wieder an dich, weil du das ja alles schon implementiert hast.
Und ich auch. Also das ist relativ ähnlich wie im alten Flow. Also man hängt dann eben diesen Access-Token praktischerweise als Get-Parameter zum Beispiel mit an den API-Request, den klassischen, den man stellt. Also zum Beispiel bei eben einem RESTful, bei einer RESTful-Anfrage als einfach als weiteren Parameter und hat dann problemlos Zugriff auf die Ressource.
Genau, wobei man sagen kann, man kann auch wieder signieren. Signaturen wurden aber vereinfacht. Ich habe mir aber noch nicht so durchgelesen, wie jetzt genau das jetzt vereinfacht worden ist. Das steht irgendwie hier hinten noch richtig dran. Man kann es auch in dem Authorization Header im Übrigen mitschicken. Also man kann auch da so einen Token dranhängen oder auch noch diese Nonce und, oder wie heißt das überhaupt, wird das ausgesprochen?
Nonce.
Die Nonce, ne?
Wer kennt sie nicht, die Nonce?
Den Algorithmus, der glaube ich aber defaultmäßig HMAC SHA-256 ist. Und die Signature, die man irgendwie errechnet hat. Und da steht dann hier hinten irgendwo alles, wie man die dann noch errechnen kann.
Aber eben alles optional. Und wenn man diesen ganzen blöden Schnickschnack weglässt, dann hat man die Facebook-API innerhalb von 5 Minuten angebunden.
Das stimmt natürlich. Vor allem, wenn man das SDK benutzt, weil man sich daran gar nicht gar nichts machen
dann
muss.
Dann geht's natürlich nochmal. Nein, aber das Ding ist halt wirklich, auch wenn man sich die Spezifikation durchliest, also ich glaube, die brauchen weniger Text, um die komplette Facebook-API plus Autorisierung zu erklären, wie vorher die alleinige OAuth Erklärungen gebraucht hätte.
Ja, ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Also vor allem kann man halt weniger falsch machen, weil man eben diesen Signature String erstmal nicht mehr braucht, weil da jeder, der es implementiert hat, wird jetzt wissen, das ist da, wo es schief ging. Und wie oft hat man dann halt geguckt, warum es denn schief ging? Und dann gab es ja bei MySpace, glaube ich, auch noch so ein paar Testdinger, wo man dann so gucken konnte, was die denn da berechnet haben. Und dann konnte man vergleichen, wo man denn irgendwo den Fehler gemacht hat. Also war ein bisschen nervig.
Und das Schöne ist eben, dass es mit dem neuen Flow, also sagen wir mal der Webserver-Flow mit HTTPS, du kannst halt auch wirklich alles mal schnell in der Konsole ausprobieren. Also es ist halt nicht, dass du dir erst umständlich einen Client schreiben musst, sondern du rufst halt die erste URL, naja doch, du musst ja einmal. Vergiss es. Also nicht ganz in der Konsole. Aber du kannst alles mal schnell im Browser testen.
Ja, also das macht ja Facebook im Prinzip da auch, ne? Also kann man ja da direkt machen bei der Graph-API.
Genau, du rufst einfach die zwei URLs schnell im Browser auf und kannst danach eben auch wieder im Browser schön die ganzen Graph-API-Dinger durchklicken. Also es ist wirklich sehr viel einfacher geworden.
Genau, man sollte noch sagen, es gibt natürlich noch so ein paar offene Sachen. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die bei den Scopes jetzt inzwischen durch sind. Also der Scope, den kann man auch noch angeben als Parameter, der im Prinzip sagen soll, für welchen Bereich jetzt dieses Token dann gelten soll oder für welchen Bereich man das anfragt. Mehr oder sollte man sagen.
Ob man eben auf komplett Flickr Zugriff gewähren will oder nur auf Gruppe so und so oder nur auf Tag so und so.
Oder überhaupt auf Flickr.
Oder nur auf ein Bild.
Oder bei Flickr, weil wenn du einen Authorization-Server hast, der zentral ist, der zum Beispiel, oauth.yahoo.com heißt oder so, dann kann ich da ja zum Beispiel eine URL angeben, die entweder Flickr ist oder Delicious oder sowas und dieser Server weiß dann auch, was gemeint ist.
Also ein sehr prominentes Beispiel ist da die erste OAuth-Implementierung von Google. Weil die haben da eben für die Scopes immer irgendwelche URIs genommen.
Ja, okay.
Und jetzt für Facebook eben auch. Bei Facebook regelt man jetzt eben den Zugriff, diese Extended Authentication oder Extended Authorization läuft jetzt eben über die Scopes. Also ich gebe in den Scopes kommasepariert eben an, auf was ich speziell Zugriff haben will. Wenn ich die Scopes weglasse, habe ich nur ganz banalen Zugriff auf
alles.
Nee, auf relativ wenig, muss man wirklich sagen. Ja. Also wenn man die ganzen Extrascopes weglässt, hat man Zugriff auf relativ wenig.
Eine Sache sollte man vielleicht noch sagen, diese Verbindung zwischen Authorization Server und dem Resource Server, also wo die Resource dann liegt, das steht nicht im Protokoll, also in der Spezifikation drin, wie das laufen soll, also wie die Kommunikation dazwischen laufen soll, dass der Resource Server, wenn er einen Access Token kriegt, auch wirklich weiß, dass das gültig ist. Also das muss irgendwie... Wie das implementiert wird, muss halt jeder für sich sehen.
Ja.
Was natürlich auch bedeutet, dass dieser Authorization-Server und der Resource-Server im Prinzip in derselben Trust-Domain sein müssen. Ne? Also es muss im Prinzip vom selben Lieferanten kommen.
Oder man baut die Kommunikation, die hintenrum abläuft, wieder mit dem Client-Credential-Flow ab.
Ja, oder mit User-Managed Access wollte ich noch sagen, weil da haben wir genau dieses Problem, dass wir halt diesen Authorization-Server, den wir Authorization Manager nennen, halt separat haben wollen. Und das ist halt genau das, wo wir da aktiv sind. Also das
Authorization ist ein scheiß Wort in Deutsch, also für den Deutschen, oder?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das für Englischsprachige besser ist.
Autorisierungsserver.
Jo. Ja, der Auths-Server. Ja, und dann haben wir alles gesagt und bis zum nächsten Mal. Oder so? Oder?
Ja, abschließend gesagt, ist halt oder? Noch zu sagen, dass es eben schön ist, dass man diesmal aus den Problemen im wahren Leben gelernt hat und den OAuth-Flow dahingehend verbessert hat.
Ach, diesmal macht man das sonst nicht?
Bei OpenID 2.0 hatte ich nicht das Gefühl, dass man dass man wahre Anwendungsprobleme gesehen hat und dahingehend verbessert hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Mehr akademisch, wir könnten doch noch genau. Hier dies und jenes genau. Und das wäre auch toll und S-Rate war scheiße, deswegen machen wir jetzt AX noch rein und so.
Genau, und XRI ist ein Riesending, hat keinen Schwanz genutzt.
Ja, das kommt alles noch, das habe ich ja bei der Konferenz gehört, also das steht alles in den Startlöchern und das ist auch wieder nachher Data Portability laut Drummond zumindest implementiert werden soll.
Okay.
Ja, gut, wir dürfen gespannt sein, ob das wahr wird.
Bei OAuth, also mit Vorgänger OAuth Wrap, habe ich halt wirklich das erste Mal das Gefühl, man hat jetzt wirklich mal an den Problemen, die es wirklich im Web gibt und die es mit dem ersten Flow gegeben hat, einen neuen Standard gebaut, der sich wirklich sehen lassen kann, zumindest die erste Version.
Und ich würde auch sagen, also wie vielleicht auch bei Frameworks oder Ähnlichem, dass man mal neu anfängt, ist glaube ich schon ganz gut.
Genau.
Also man und benutzt natürlich Sachen wieder, die gut waren. Also wird jetzt ja nicht alles wirklich komplett neu gemacht, nur um es neu zu machen. Aber das denke ich mal, war ein guter Zug. Auch wenn es natürlich jetzt heißt, dass ich meine Library nicht mehr unbedingt benutzen kann, aber wie gesagt, so einfach wie das ist, brauche ich eigentlich auch keine Library mehr. Also ich habe das ja auch bei meinem User-Managed Access Prototypen, was ich dreimal in diesen drei Servern implementiert, als Server und Client. Ja, und das war nicht viel Arbeit. Also deswegen bin ich da auch sehr zufrieden mit.
Und deswegen teasern wir jetzt noch an.
Was diese
OpenID Connect.
Weil
das wäre nämlich riesig, wenn sich das durchsetzen würde, weil ich da habe ich nämlich das ähnliche Gefühl, dass das wirklich einen validen Anwendungsfall widerspiegelt und auf relativ einfache Weise. Aber mehr wollen wir nicht verraten, oder?
Wir können auch verraten, dass da gerade große Diskussionen drum stattfinden, ob das denn jetzt in OpenID stattfinden soll oder nicht, weil natürlich je nachdem, was für einen wer sagt und wie das so politisch gemeint ist, gerade ein paar Grabenkämpfe da toben, glaube ich. Ich lese das gar nicht mit, ich kriege es nur so am Rand mit. Aber natürlich Leute, die sich jetzt auf OpenID so klassisch sozusagen eingestellt haben, vor allem würde ich mal GenRain hier sehen und RPX und so, ne? Die wollen natürlich jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt durch eine super einfache Variante ersetzt wird.
Ja.
Dann sind die ja out of business sozusagen.
Ja.
Und ja, deswegen interessant, aber ich denke mal, also ich glaube, die Charta hat auch schon mal geschrieben, irgendwie, wenn die OpenID Foundation sagt, nö, heißt ja nicht, dass es nicht gemacht wird.
Das hat also sogar Aaron Hammer noch krasser gesagt, er hat gemeint, entweder ihr macht's oder wir machen's in der OAuth-Gruppe. Weil er hat gemeint, also er macht's auf alle Fälle, dass eben OAuth um eine Identity-Ebene erweitert wird.
Ja, und David Recorden, ich meine, das ist ja einer der Köpfe von OpenID, ist ja auch dafür und der hat es ja auch geschrieben. Und von daher, also es wird nicht in der Versenkung verschwinden, würde ich sagen. Und dann wird man sehen, was daraus kommt. Aber so ist es natürlich auch deutlich einfacher mal wieder als OpenID und OpenID V Next, was ja auch so ein seltsam ist, warum das, warum heißt das die drei, warum Next irgendwie? Sind es The Next Generation oder The Next Generation 2? Es ist, naja, auf jeden Fall, das wird glaube ich auch nichts, also es wird ja alles wirklich nur immer komplizierter eigentlich.
Ja. Da.
Naja, aber ich denke, da sollten wir nochmal gucken, wann sich das so stabilisiert hat. Ob es natürlich auch in die OAuth-Gruppe kommt, wird man auch sehen, weil die sind jetzt, glaube ich, schon am Limit ihres Scopes, was sie sich ihrer Working Group da gesetzt haben bei der IETF. das kam wohl auch bei diesem Meeting bei Yahoo letztens raus irgendwie, als jemand das so erwähnte. Und ja, wie sieht das aus mit dem Charter und unserer Scope hier? Und dann einer, der so ein bisschen mehr in der IETF drin. Oh, jetzt mal nicht so dran sprechen. ja, also da, daher, ich meine, macht auch Sinn, vielleicht das eher eine eigene Gruppe draus zu machen. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich alles nach in OpenID, in OAuth rein sollte. Es gab auch noch eine Diskussion, ob zum Beispiel User Managed Access da noch rein sollte, weil es ja auch da, aber ich hoffe mal nicht, weil das macht alles nur langsamer, wenn natürlich mehr und mehr Sonderfälle da irgendwie in der Spezifikation drin sind und wir die alle noch klären müssen, diese Sachen, dann kommt ja keine Spezifikation mehr zum Ende. Also da macht es, glaube ich, eher Sinn, das wirklich separat zu halten. Ja, damit können wir diese Folge eigentlich auch beenden lassen, oder?
Ja, aus der kurzen Folge ist dann doch wieder eine recht staatliche geworden.
Ja, aber das kennen wir ja.
Ja.
Entschuldigung. ja, demnächst mal was ganz Einfaches. Demnächst machen wir mal Basic Auth, erklären wir mal. Wir fangen mal ganz vorne an.
Ja.
Ja.
Back to the roots.
Genau. Ja, dann allen noch einen schönen irgendwas, wo ihr auch schönen seid. Montag. Genau, ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem Livestream von Unterwasser unter im Golf von Mexiko Warloch. Und gucke mir an, was sie da rumsägen.
Sehr gut.
Da muss ich auch noch zu bloggen.
Ja.
Ich habe mir das jetzt alles angeeignet. Jetzt muss ich das auch alles bloggen und dann irgendwie, morgen werde ich mal im Garten nach Öl bohren oder so.
Wehe. Nur wenn du 100% garantieren kannst, dass du den Scheiß wieder zukriegst.
Ja, vielleicht in der Wüste irgendwo. Da ist vielleicht nicht so schlimm dann.
Drauf geschießen.
Ah, einfach eine Bombe drauf, ey. Das kommt jetzt ganz, ganz oft hier in diesem Tipp. Warum ich einen Nuke?
Nuke nicht irgendwie sowas?
Ja, so hat dann auch jemand gesagt, aber es ist halt alles irgendwie. Auch für so, ich meine, was die gemacht haben, die haben natürlich eine Bombe vielleicht genutzt. Es gab ja auch so ein paar Filmaufnahmen da irgendwo. Bei YouTube findet man da irgendwas. Aber die haben das natürlich auch schon unter der Erde genutzt. Das heißt, sie haben auch ein Loch erstmal gebohrt, ganz tief, so wie die das ja auch jetzt machen und haben dann da eine Bombe reingelegt und dann hat das halt unten drin Bups gemacht und hat dann halt das Rohr sozusagen verstopft. Und danach war gar keine Radioaktivität an der Oberfläche zu finden und another reservoir saved for the safety oder für, was weiß ich, unseres Volkes und so weiter. Gerettet, ein neues Gasvorkommen gerettet für unser Volk. So ungefähr, also war so ein bisschen Propaganda. Naja, also, aber ob das so alles klappt und bohren muss man dazu trotzdem, also das hilft da nichts. Auch wenn da ist ja noch viel Wasser drüber.
Das finde ich eine Riesen.
Nachher läuft das Wasser ab. Hört sich flup, flup. Ups. Golf von Mexiko leer.
Die tauschen sich praktisch aus.
Naja, aber gut, so lustig ist ja an sich nicht. Aber hoffen wir mal, dass sie das bald in den Griff bekommen. Deswegen sollen die ja schön weiter sägen da.
Und unser Bundespräsident ist zurückgetreten.
Oh ja, genau. Aber wir wollen jetzt diese Folge dann doch beenden, was kam denn noch in der Tagesschau? Ja. Habe ich auch gesehen, ey. N24, super Coverage, ey. Die waren noch sehr informiert. Ja, tschö. was?
Ja. Ich wünsche einen schönen Abend, wollte ich dir sagen.
Oh ja, danke. Wünsche ich dir auch. Und euch wünsche ich alles Schöne. Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Genau, in wie vielen Wochen auch immer.
Wenn ihr diesen Podcast am Dienstag hört.
Tschüss.
Tschüss.